Wir kommen heute zu einem ganz zentralen Kapitel im ersten Buch Mose, das uns allen sehr viel zu sagen hat, und das Thema der heutigen Predigt heißt die Prüfung der Prüfungen. Die Prüfung der Prüfungen. Und wenn wir dieses Kapitel hineinsehen, hier in Kapitel 22, dann kommen wir zu einer der höchsten Prüfungen, die wir in der Heiligen Schrift finden. Abrahams Opferung von Isaak auf dem Berge Moria. In Abrahams Leben, da können wir erkennen, dass dies schlechthin die Prüfung der Prüfungen war. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht auch viele andere Prüfungen in der Heiligen Schrift gibt. Ich möchte es nicht als einzige Prüfung herausheben, aber für Abraham war es ganz bestimmt die Prüfung der Prüfungen. Diese Opferung dieses Vaters, welcher seinen geliebten, einzigen Sohn auf den Opferaltar oder auf dem Opferaltar dahingeben soll. Diese gewaltige Begebenheit zeigt uns bereits im Alten Testament einen der bedeutsamsten Vergleiche. Für wen? Für den himmlischen Vater und für seinen einzig eingeborenen Sohn, den er am Kreuz auf Golgatha für uns alle dahingegeben hat. Vielmehr müssen wir hierbei sagen, dass die Opferung des Sohnes Gottes am Kreuz auf Golgatha vielmehr die vollständige Erfüllung von der Opferung Abrahams und seines Sohnes Isaak auf Moria war. Circa 2000 Jahre später gibt der himmlische Vater seinen eingeborenen Sohn auf demselben Berg dahin. Das ist kein Zufall. Auf demselben Berg, wo Abraham seinen Sohn geopfert hat, seinen einzigen. Denn das ist der Berg Moria, wo auch später der Tempel Salomos gebaut worden ist. Und wo die Juden ein- und ausgingen, wo Gottes Wohnstätte war. Kommen wir nun zu Abraham. Abraham hat im Alter von 75 Jahren erst die Schule des Glaubens begonnen. Und wir wissen, er ist aus Ur in Chaldea ausgewandert. In Kapitel 22, da ist er nun bereits über 100 Jahre. Mit 100 Jahren hat er noch den Sohn Isaak bekommen. Vielleicht könnte hinten mal jemand die Tür zumachen, bitte. Und macht immer noch große Erfahrungen mit dem lebendigen Gott. Und auch wir sind nie zu alt, um uns neuen Herausforderungen des Glaubens zu stellen. Da meint manch einer, ja, wenn ich mal über 60 bin, dann ist für mich so das Glaubensleben weitgehend gelaufen und dann bin ich sowieso in Rente und dann wird wahrscheinlich nichts mehr viel geschehen. Ich höre manchmal so von älteren Brüdern so etwas, aber ich muss sagen, das ist eigentlich dummes Gerede. Wie kann man denken, dass man, wenn man in Rente geht, nichts mehr im Glauben erleben wird? Das ist nicht wahr. Da kann das Glaubensleben erstmal nochmal so richtig aufblühen, wenn Gott Gnade schenkt. Wir sind nie zu alt, merken wir uns das, um uns neuen Herausforderungen des Glaubens zu stellen. Wir sind nie damit fertig, solange wir hier auf Erden sind, um weitere Siege im Glauben zu erringen und um geistliche Wahrheit zu lernen und zu erforschen. Waren wir, wie es besagt hierzu, wenn wir aufhören, im Glaubensleben zu lernen, dann hören wir auch auf, geistlich zu wachsen. Und wenn wir aufhören, geistlich zu wachsen, dann hören wir auch auf, im Glauben zu leben. Das ist eine große Wahrheit und die müssen wir erkennen. Braucht niemand denken, ja, weil ich gestern vielleicht einiges für den Herrn getan habe, dann kann ich mich morgen aufs Sofa oder auf die Ruhebank setzen. Oder wenn ich die letzten 10 Jahre viel für den Herrn getan habe, ja, dann brauche ich die nächsten 5 Jahre nicht mehr viel für ihn tun, dann habe ich ja quasi so genug für ihn getan. Das dürfen wir nie so sehen, liebe Geschwister. Für mich persönlich ist das eine große Sorge. Es macht mir große Sorgen, eventuell eines Tages im Glauben nicht mehr weiterzukommen oder nicht mehr zu wachsen. Und zugleich sollte es für jeden unter uns eine große Sorge sein, dass man im Leben nicht endlose Zeit verstreichen lässt, um vielleicht mal eventuell geistliche Wahrheiten zu erfassen und zu ergreifen und vielleicht eventuell mal danach zu leben. Liebe Geschwister, unser Leben ist begrenzt. Wir haben keine Ahnung, wie viele Tage oder wie viele Stunden oder wie viele Wochen und Monate oder auch wie viele Jahre uns Gott noch auf dieser Erde lässt. Möge uns Gott durch seinen Geist heute auch helfen und beistehen, dass wir auch durch diese Predigt neue Einblicke bekommen für unser persönliches Glaubensleben und in künftigen Prüfungen Gottes nicht versagen. Deshalb möchte ich zuerst auf Prüfungen zu sprechen kommen, allgemein Prüfungen. Erstens, Prüfungen. Es wird nicht ausbleiben, dass unser Gott und Herr mancherlei Prüfungen auf dich und mich zukommen lässt. Das tut er mit seinen Kindern, das müssen wir mal ganz klar realisieren. Und wenn er das nicht tun würde, so wüssten wir wahrscheinlich gar nicht, ob wir überhaupt noch geistlich wachsen oder wo wir geistlich stehen. Wenn wir in das Leben Abrahams hineinsehen, dann sehen wir, er hatte schon mehrere Prüfungen hinter sich. Denken wir daran, die erste Prüfung, das Land zu verlassen, die Familie zu verlassen, aus der Verwandtschaft auszugehen. Einfach wegzugehen dorthin in das Land, das ihm Gott zeigen wird. Anschließend war er in dem Land, er war in Kanaan, dann kam die Hungersnot. Wieder eine Prüfung, sollen wir im Land bleiben oder ziehe ich nicht lieber nach Ägypten hinab? Danach die Prüfung mit Lot, mit diesem Streit unter den Hirten. Was mache ich jetzt mit Lot? Wie mache ich es, dass ich weiter mit ihm auskomme? Dass ich mit ihm in Frieden leben kann? Und dann lässt er den Lot nach in die Jordanaue hinabziehen und Lot zeltet nach Sodom und kommt in Gefahr. Dann wieder die Prüfung, Lot von seinen Feinden zu befreien. Daraufhin die Prüfung, um nichts von den Gütern und Schätzen dieses Eroberungszuges zu behalten. Er hat nichts davon mitgenommen, weder ein Faden noch ein Schuhriemen. Und danach die Prüfung mit dem verheißenen Nachkommen. Es sollte Isaak sein, aber zuerst ist ein Ismael hervorgegangen. In den vorhergehenden Predigten hatten wir diese Prüfungen und Situationen alle miteinander betrachtet. Ich brauche es nicht mehr genauer erklären. Aber was hatten wir darin erkannt, in diesen Prüfungen? Einerseits, dass uns Abraham in vielen Punkten ein großes Vorbild, ein großes Glaubensvorbild ist. Jedoch hatten wir auch erkannt, dass auch Abraham in manchen Punkten kläglich versagt hat. Er war nicht immer das große Vorbild. Er hat auch Fehler gemacht. Vielleicht mag dies auch für uns und für unser Versagen ein kleiner Trost sein, dass auch Abraham nicht vollkommen war. Sonst würden wir sagen, ja, hier haben wir nur vollkommene Vorbilder in der Bibel und wir machen immer wieder Fehler. Das ist das Schöne an der Bibel, dass uns Gott auch die Fehler dieser Glaubensmänner auch nicht vorenthält. Doch das heißt zugleich nicht, dass unser Versagen vor Gott egal wäre. Das müssen wir auch sehen. Oder dass wir berechtigt sind, einfach dieselben Fehler zu machen wie Abraham. Das ist für uns keine Lizenz. Doch zunächst ist es auch für uns wichtig, dass wir es lernen, zunächst einmal überhaupt in unserem Glaubensleben mehr und mehr zu unterscheiden. Dass wir es lernen, zwischen Prüfungen und Versuchungen zu unterscheiden. Und ich denke, da brauchen wir schon eine klare Sichtweise. Leider wird manches Mal in den verschiedenen Bibelübersetzungen auch das Wort Prüfung mit Versuchung übersetzt. Das liegt auch sehr nah beieinander. Zum Beispiel heißt es hier in meiner Bibel, in Schlachter 1951, hier in Kapitel 22, in Vers 1, nach diesen Geschichten aber versuchte Gott den Abraham. Wenn wir in die neue Übersetzung von Schlachter hineinsehen, in Schlachter 2000 und auch in Elberfelder, dann heißt es an dieser Stelle, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham. Also bei mir heißt es versuchte, in den vielen anderen Übersetzungen heißt es prüfte an dieser Stelle. Finde ich hier angemessener. Das ist durchaus angebrachter, denn Jakobus 1, Vers 13 sagt uns, dass Gott unangefochten ist vom Bösen. Gott ist unangefochten vom Bösen. Und dass wenn jemand versucht wird, dass er dann von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Also wenn jemand versucht wird, dass er dann von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Versuchungen wollen wir also vielmehr dahingehend betrachten, dass sie von unserer eigenen Lust und von den fleischlichen Begierden hervorgehen. Dagegen gibt es Prüfungen, die eindeutig vom Herrn sind, dass sie klare Glaubensprüfungen sind. Die Versuchungen unserer Lust und Begierden werden dagegen vielmehr vom Teufel gebraucht, um uns nach Möglichkeit zu Fall zu bringen und um unsere schlechtesten Zeiten zum Vorschein zu bringen und uns dann vor Gott zu verklagen. Die Prüfungen von Gott werden dagegen vom Heiligen Geist gebraucht. Um was zu tun? Um das Beste aus deinem und meinem Glaubensleben hervorzubringen. Also Unterscheidung zwischen Versuchung und Prüfung. Interessant ist hierbei, dass wir die Versuchungen im Allgemeinen ziemlich schnell und sicherlich auch im Allgemeinen verstandesmäßig einordnen können. Wahre Prüfungen Gottes dagegen, die scheinen uns für uns oftmals recht unvernünftig zu sein. Ja, direkt unakzeptabel. Das können wir manchmal gar nicht verstehen, warum Gott manches Mal dieses oder jenes von uns haben will. In Bezug auf unseren heutigen Text können wir fragen, warum sollte Gott dem Abraham zuerst einen Sohn geben und dann von ihm verlangen, ihn auf den Opferaltar zu bringen und ihn zu töten? Das ist doch absurd, so etwas. Das geht nicht in unseren Verstand rein. Also, wahre Prüfungen Gottes, die können unserem Vernunftdenken sehr entgegenstehen. Und zusätzlich müssen wir hierbei erkennen, dass alle Kinder Gottes im Allgemeinen mit ähnlichen Versuchungen des Fleisches konfrontiert werden oder mit den Lüsten, um einfach zu sündigen. Doch wir müssen auch hier unterscheiden, nicht alle Gläubigen erfahren die gleichen Glaubensprüfungen von Gott. Da gibt es Unterschiede in den Glaubensprüfungen. Versuchungen sind allgemein so ziemlich die gleichen. Es hat einmal jemand gesagt, Gottes Prüfungen sind maßgeschneidert für jedes seiner Kinder. Und jede Erfahrung seiner Kinder ist einzigartig. Jeder von uns wird ganz insbesondere Erfahrungen machen mit den Prüfungen, die Gott im jeweiligen Leben zulässt. Sehen wir hierbei zum Beispiel auf Lot. Wir sind da hier im ersten Buch Mose, den Neffen von Abraham. Hatte Gott dasselbe von Lot verlangt, wie er von Abraham verlangt hat? Sehen wir in keinster Weise. Gott verlangte von Lot nie, dass er die gleichen Prüfungen wie Abraham bestehen sollte. Wir fragen uns, warum eigentlich nicht? Die Antwort scheint ziemlich eindeutig zu sein. Weil Lot schon den Versuchungen des Fleisches unterlag und ständig damit zu tun hatte, überhaupt in Sodom klarzukommen. Er hat sich nie, später auch nicht von Sodom gelöst, erst als ihn der Herr wieder herausgeholt hat. Er hat immer mit dem Fleisch zu schaffen. Und somit nie dieselbe geistliche Reife wie Abraham erlangt. Abraham war meistens an einem Ort, wo Gott ihn segnen konnte. Er war an der Ort der geistlichen Stärke, wo er Lot wieder herausholen konnte. Vor Abraham, wenn wir uns darüber Gedanken machen, da stellte Sodom nicht die geringste Versuchung da. Also letztendlich, wenn wir mal das so weiterdenken, kann uns Gott nur entsprechend geistlich erproben, wenn wir auch gewillt sind, geistlich zu leben. Sonst stecken wir immer im Fleisch und in der Sünde fest. Bedenken wir hierbei, wenn wir geistlich wachsen wollen, dann müssen wir letztendlich auch Prüfungen oder entsprechende Prüfungen von Gott erwarten. Jedoch möchte ich euch hierbei nicht Angst machen, sondern ich möchte euch hierzu auch Mut machen. Denn unser Herr und Gott, er hat uns in seinem Wort versprochen, dass er nie mehr auf uns zukommen lässt, als wir ertragen können. 1. Korinther 10, Vers 13. Ganz klare Zusage. Und jetzt kommen wir nach dem ersten Punkt Prüfungen zu einem zweiten Punkt. Und zwar zu der Prüfung aller Prüfungen. Zu dieser besonderen Prüfung im Leben Abrahams. Zweitens, die Prüfung aller Prüfungen. Worin bestand diese Prüfung? Wir haben es vorhin gelesen, Vers 2. Der Herr sprach zu Abraham: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Also darin bestand die Prüfung: Nimm doch deinen Sohn, und zwar deinen einzigen. Ja, halt mal, Abraham hat doch schon einen Sohn gehabt, den Ismael. Tja, aber nicht mit Sarah. Mit Sarah war es der einzige Sohn, und das war der verheißene Sohn, der aus seiner Ehe hervorgehen sollte. Also nimm doch diesen Sohn, diesen einzigen Sohn, den du lieb hast, den Isaak, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst. Und hierbei müssen wir ganz klar sehen, unserem Herrn und Gott genügt es nicht, wenn wir ihm manchmal nur bekennen: Herr, ich hab dich lieb. Oder: Ich möchte immer für dich da sein, oh Herr. Oder wenn wir im Gottesdienst uns zusammen und fromme Lippenbekenntnisse abgeben. Es genügt ihm auch nicht, wenn wir am Sonntagmorgen unser frommes Gesicht aufsetzen und freundlich lächeln und einen geregelten Gottesdienst abhalten. Nein. Es genügt unserem Herrn nicht nur, wenn wir sagen: Herr, Herr. Sondern Gott möchte mehr. Er möchte nicht zuerst deine Zunge. Er möchte auch nicht zuerst deinen Kopf und deinen Verstand. Er möchte auch nicht zuerst deine Gaben, die er dir ohnehin zukommen lassen hat. Oder dein Geld. Das war bei Abraham sowieso kein Problem. Er hat schon im Voraus mal dem Priester des Allerhöchsten, dem Melchisedek, den Zehnten von allem, was er hatte, gegeben. Also für Abraham war es kein Problem, er hat das gerne gegeben. Er hat es Gott zur Verfügung gestellt. Da war Abraham längst drüber hinweg. Das war für ihn nicht die große Prüfung. Das mag für uns, vielleicht für manchen einen unter uns, noch eine große Prüfung sein. Aber da war Abraham längst drüber hinweg. Nein, das war nicht das Entscheidende. Gott möchte nicht zuerst deine Gaben, er möchte nicht zuerst dein Geld. Nein, sondern er möchte zuerst dein Inneres, dein Herz. Das zeigt uns die ganze Heilige Schrift. Sprüche 23, Vers 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Und um unsere Herzen zu prüfen und zum Erkennen, ob unser Herz wirklich bei Gott ist, da kann der Herr seine Hand auf unser Herz legen. Und uns Prüfungen zukommen lassen. Vielleicht uns solche Prüfungen zukommen lassen, um zu erkennen, was unserem Herz im Nächsten ist. Zu Abraham sagt er: Nimm doch deinen Sohn. Nimm doch diesen Sohn, deinen einzigen, den du so lieb hast. Und diese Aufforderung, die kam sicherlich voll auf Abrahams Herz, denn da hatte er sein Herz bei seinem Sohn. Wir können uns vorstellen, dass ihm diese Aufforderung Gottes wie ein scharfes Schwert, wie ein scharfes Messer durchs Herz durchgedrungen ist. Doch Gott wollte ihn damit prüfen. Ist Abraham bereit, wirklich Isaak, diesen einzigen Sohn, diesen geliebten Sohn, auf den Altar zu legen und ihn an Gott abzugeben als ein wohlgefälliges Opfer? Oder wird er sich dagegen sträuben? Wird er sich dagegen wehren? Wird er sich weigern? In etwa so: Herr, Herr, ja, ich bin für dich da und ich liebe dich. Das wusste der Herr und das Abraham hat Gott geliebt. Aber Herr, du kannst alles von mir fordern. Du kannst wirklich alles von mir haben. Aber doch bitte nur nicht den Isaak. Bitte nicht den Isaak. Und eben sollte sich in dieser Sache eines herauskristallisieren. Wer hat im Leben Abrahams die größere Bedeutung? Wer hat im Leben Abrahams mehr zu sagen? Zu wem hat Abraham mehr Liebe? Die Prüfung aller Prüfungen. Es lag ja nicht daran, wie ich bereits gesagt habe, dass Abraham keine Liebe zu Gott gehabt hätte. Er hat Gott sehr geliebt. Und sicherlich hatte Abraham sich auch bemüht, ein entsprechendes Glaubensleben zu leben. Doch er hatte auch den Isaak lieb gewonnen. Ist ja auch eigentlich ganz selbstverständlich. Es war auch keine Sünde, diesen einzigen Sohn sehr zu lieben. Das war keine Sünde. Schließlich war es der lang erwartete und verheißene Sohn für Abraham, den er nun nach so vielen Jahren mit Sarah haben durfte. Doch wer war ihm nun mehr ans Herz gewachsen? Isaak oder der Herr? Hierbei stellte sich die Frage, ob der Herr bei Abraham auch jetzt noch das Recht hatte, diesen einzigen Sohn wegzunehmen. Wir wissen nicht, wie sich Abraham gefühlt hatte und welche Gedanken ihm jetzt durch den Kopf geschossen sind. Aber wir können uns vorstellen, dass er einen furchtbaren inneren Schmerz erlitten hat, als ein Vater, der seinen Sohn geliebt hat. Vielleicht dachte er, was muss ich noch alles durchmachen in diesem Glaubensleben? Was muss ich noch alles durchmachen auf dieser Erde? Zuerst war ich so froh, dass ich Ismael hatte und Gott wollte, dass er ihn wegschickt und jetzt hat er Ismael weggeschickt. Ismael hatten wir ja mit dem alten Adam verglichen, mit dem fleischlichen Leben. Gut, es sollte nicht mehr bei Abraham zu finden sein, das hat er weggeschickt, er hat aufgeräumt. Und jetzt habe ich endlich den verheißenen Sohn, den Isaak. Und der soll mir jetzt auch weggenommen werden. Das kann es doch nicht sein. Wir können uns die Überlegungen Abrahams hin und her vorstellen. Wir können es uns vorstellen, wie ihm das Herz wirklich geblutet hat. Wir können uns vorstellen, wie er den Isaak immer wieder jetzt von Ferne betrachtete. Diesen Sohn. Das hat Gott mir jetzt gesagt, diesen Sohn soll ich opfern. Ja, und dann, was soll ich denn der Sarah sagen? Was soll ich meiner Frau sagen? Ich kann ja doch den Sohn nicht einfach wegnehmen. Was soll er zu seiner ganzen Sippschaft sagen? Hat ja viele Menschen um sich herum. Oder es waren innere Kämpfe und Qualen, in denen der Abraham ausgesetzt war. Liebe Freunde und Geschwister, es gibt viele Dinge, welche wir unter Glaubensgeschwistern miteinander bereden können, wo man Rat einholen kann. Manche haben auch Familienangehörige, wo sie vieles besprechen können. Oder auch Bekannte oder auch sonst gute Ratgeber. Doch es gibt auch Dinge, welche wir im Glauben ganz persönlich und nur ganz allein mit dem Herrn entscheiden und durchleben müssen. Eine Sache ist, dem Herrn Jesus sein Leben anzuvertrauen. Da fängt es schon an. Das kann niemand anders für dich tun. Das musst du selber tun. Das kann niemand für dich tun. Es ist deine Entscheidung. Es ist dein Leben mit dem Herrn. Da fängt es schon an. Aber auch Abraham war jetzt als Gläubiger in einer Situation, wo er nicht das groß nach außen weitertragen konnte. Es hatten ihn quälende Fragen durchbohrt. Etwa, soll ich Isaak jetzt wirklich opfern oder nicht? Soll ich wirklich das tun, was Gott gesagt hat? Er hat vielleicht schon gezittert. Hat Gott uns etwa diesen Sohn gegeben, um ihn wieder wegzunehmen? Hat er uns deshalb so viele Jahre warten lassen? Stimmt seine Verheißung noch mit diesen vielen Nachkommen, die er gesagt hat? Vielleicht ändert Gott auch im Laufe der Zeit seine Meinung. Oder Gott hatte sich anders überlegt, dass ich nicht würdig bin, diese Verheißung zu erlangen. Habe ich etwa gegen den Herrn gesündigt, dass er nun solches von mir fordert? Stimmt etwas nicht in meinem Glaubensleben? Oder liebt Gott mich etwa nicht mehr? Wir können uns vorstellen, dass ich Abraham, dass er Spaziergänge gemacht hat, sich gewendet und gedreht hat, dann abends ins Bett gegangen ist, die Sarah sich schon gewundert hat, was ist mit dem Abraham los. Abraham hatte eine schlaflose Nacht, hat sich hin und her gewälzt. Und kein Mensch konnte ihm helfen. Nichts und niemand konnte ihm helfen auf dieser Erde. Und er hat es auch sicherlich niemandem gesagt. Was hat er seiner Frau für Schmerzen zubereitet? Es gibt auch Dinge in der Seelsorge, auch unter Hirten und Pastoren, aber vielleicht auch bei dir, wo man anderen einfach nicht weiter sagen kann, wo man schweigen muss oder was einem andere Menschen anvertraut haben. Schlimm, auch bei Ältesten und Hirten, die in der Seelsorge Dinge anvertraut bekommen von Menschen und sie sagen es an andere weiter. Das zerstört Vertrauen. Und bei Abraham, da war es eine ganz persönliche Sache zwischen ihm und Gott, um sein Herz zu prüfen. Und nicht das Herz seiner Frau zu prüfen, sondern um sein Herz zu prüfen. Ähnlich hat es der Apostel Paulus im Neuen Testament gemacht, eine Zeit lang. Da muss er sagen, ich konnte es niemandem sagen. Ich ging nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Er hat sich nur mit Gott beraten. Doch jetzt geht die Nacht vorbei und dann kommt der frühe Morgen nach einer quälenden Nacht. Und jetzt lesen wir hier in Vers 3, da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und nahm zwei Knechte und seinen Sohn Isaak mit sich und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, davon ihm Gott gesagt hatte. Abraham hatte sich wohl entschieden. Gottes Wort gilt es zu tun. Man muss Gott über alles andere stellen, dessen wurde sich gewiss. Kommen wir jetzt zu einem dritten Punkt. Zweitens die Prüfungen aller Prüfungen. Jetzt drittens eigentlich der Höhepunkt dieser Prüfungen, der Gehorsam Abrahams. Drittens der Gehorsam Abrahams. Frühmorgens stand Abraham auf. Er ließ nicht viel Zeit verstreichen, das ist erstaunlich. Er überlegte nicht noch einen halben Tag lang hin und her. Er quälte sich nicht noch länger mit endlosen Fragen herum. Es muss jetzt gehandelt werden. Vielleicht würden wir manches Mal mit Magenschmerzen herumlaufen und diese Sache nochmals bewegen und nochmals wälzen, obwohl uns Gott schon lange klar gemacht hat und lange deutlich gemacht hat und lange eigentlich schon Klarheit gegeben hat. Und dann, ach, soll ich es doch tun? Und es ist doch so unvernünftig, das zu tun. Und wie sollten das überhaupt werden? Und so weiter und so fort. Es gibt wirklich Dinge im Glauben, da geht unser Verstand nicht mit. Da müssen wir einfach auf Gott schauen und glauben und das glauben und erfassen, was er zugesagt hat. Wir sagen immer, soll ich das tun? Und dann schieben wir es wieder weiter und schieben es nochmal auf, und obwohl es mir schon lange hätten tun sollen. Doch das ist interessant bei Abraham. Er steht früh morgens auf. Er hat die Entscheidung getroffen. Und er wollte nun das tun, was Gott sagte. Den besten Beweis erkennen wir hier in Vers 3. Er nahm alles mit, was er für diese Opferung Isaaks brauchte. Isaak selbst, Holzknechte und Proviant. Und an anderen Stellen lesen wir, dass er Feuer mitgenommen hat. Wahrscheinlich Feuerstein. In Vers 4 lesen wir, dass er mit Isaak und den Knechten 3 Tage lang unterwegs war. Es war also nicht nur so eine kurze Reise, mal auf den Berg Moria zu gehen, sondern war schon eine ganz ordentliche Anstrengung. 3 Tage Reisen unterwegs. Und jetzt müssen wir uns wieder in die Situation Abrahams hineindenken. Er muss jetzt 3 Tage dieses quälende Herz mit sich herumtragen und immer diesen Isaak, seinen geliebten Sohn, vor Augen haben. Und immer dabei denken, dieser Sohn, der wird jetzt bald nicht mehr leben. Bald wird es aus sein mit der Kinderfreude. Es wird kein Kinderlachen mehr sein in unserem Haus. Isaak. Man wird lachen, oder Isaak, der Lachende übersetzt, der durch sein ganzes Haus so wunderbar erquickte, dieser lang ersehnte Sohn. Wie oft musste Abraham in dieser Reise an diesen einzigen Dolchstoß denken, der diesen Knaben durchbohren sollte. Es muss ihm wie ein Albtraum erschienen sein. Manche mögen Abraham hierbei als einen kaltblütigen Mann ansehen. Wie kann er überhaupt so etwas tun wollen? Doch wir können sicher sein, dass Abraham keinesfalls kaltblütig war, sondern dass dieser sein Herz immer wieder vor den Herrn gebracht hat und dass er vor schreiender Qual innerlich geblutet hat. Was wäre das für ein Vater, den solch eine Sache kalt lassen würde? Wir haben es gerade von einem Vater gehört, ein ungeborenes Kind zu verlieren von Alexander. Es müsste wirklich ein merkwürdiger Vater sein, dass sowas einen kalt lässt. Das müsste wirklich ein rachsüchtiger und blutrünstiger Vater sein. Doch so war Abraham nicht, keinesfalls, im Gegenteil. Doch wir wollen uns an dieser Stelle fragen, warum konnte Abraham diesen Weg so entschieden gehen? Warum konnte er diesen Weg einschlagen? Warum konnte er äußerlich gesehen so hart sein? Warum konnte Abraham diese Sache beinahe bis zum Schluss durchführen, als ob er kein Herz hätte? Sicherlich kennt ihr die Antwort, warum er das tun konnte. Wir wissen aus vielen Stellen im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament, Abraham hatte Gott geglaubt. Das war der Grund. Abraham hatte Gott geglaubt. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, schon in 1. Mose 15. Abraham konnte diese Sache also nur vollbringen, weil er den Glauben an den lebendigen Gott hatte und diesen auch weitergepflegt hatte. Doch das soll uns noch nicht genügen. Was hat denn Abraham speziell geglaubt? Wir fragen uns weiter. Und da können wir mal Hebräer 11 aufschlagen, wer die Bibel zur Hand hat. Hebräer 11, wo schlechthin uns die Glaubenshelden gezeigt werden und da wird auch uns vieles von Abraham gezeigt. Hebräer 11 zeigt uns von Abraham, dass Abraham einen ganz besonderen Glauben hatte in eine Sache, was ihn ganz sicher sein ließ, um auch solches zu vollbringen. Hebräer 11, Vers 19, da heißt es, er zählte eben darauf, und hier ist Abraham gemeint, dass Gott imstande sei, auch von den Toten zu erwecken, weshalb er ihn auch wie durch ein Gleichnis wieder erhielt, also den Isaak. Abraham zählte darauf, er glaubte, dass Gott imstande sei, auch Tote zu erwecken. Das war sein Glauben. Und liebe Geschwister, wenn wir uns mit Abraham nicht im Alten Testament befänden, dann würden wir an der Stelle sagen, ha, der Abraham, der war ja der erste Christ. Der glaubte, das hatte dasselbe Glauben wie wir heute. Wir glauben auch, dass Tote zum Leben erweckt werden und dass es ewiges Leben gibt. Abraham hat es geglaubt, dass Gott imstande sei, auch von den Toten zu erwecken. Abraham hatte dieselbe lebendige Hoffnung in sich, wie wir sie heute haben. Das ist gewaltig. Und Abraham hat dies nicht nur vermutet, sondern das war eben seine lebendige Hoffnung auch auf seinen Sohn hin. Und genau aus diesem Glauben heraus konnte Abraham Gott gegenüber völlig gehorsam sein. Er wusste, dieser Gott weiß, was er tut. Er wusste, dieser Gott, der kann aus einer Ehe mit einer 90-jährigen Frau und einem 100-jährigen Mann ein Kind entstehen lassen. Undenkbar menschlich. Doch Gott kann solches tun, das wusste Abraham inzwischen. Und dieser Gott, der solches tut, der kann auch Tote zum Leben erwecken, der aus einem erstorbenen Leib, der Sarah, wie es in der Schrift heißt, ein Kind hervorgehen lassen kann. Doch andererseits müssen wir sehen, wenn Abraham geglaubt hat, dann ist er auch nicht von Anfechtungen verschont geblieben. Und das möchte ich mehr auf die Versuchungen andeuten. Denn wo aus dem Glauben gehandelt wird, da kommt der Widersacher mit seinen Versuchungen heran. Und er flüstert dem Gläubigen ein, flüstert auch dir und mir ein, pah, das wird Gott sicher nicht tun, was er da gesagt hat. Gott, wie soll der Tote lebendig machen? Der will dir doch nur dein Bestes wegnehmen, der will doch nur deinen Sohn wegnehmen. So ist das auch mit jedem Glaubensschritt, den du persönlich tun willst. Der Teufel will dir immer einreden, dass dies ganz sicher irgendwelche Nachteile für dich einbringen wird, auch wenn du von Sünden und Gebundenheiten loslassen willst. Och, dir wird es nachher so schlecht gehen. Schau dir mal an, wie es dir jetzt gut geht mit deiner Sünde. Gott will nicht das Gute für dich, sondern das Böse, sagt dir der Teufel. Und dann noch diese üblen Gefühle, wenn man im Glauben vorwärts gehen will, die sich dagegen sträuben, wie eine massive Wand sich dagegen stellen. Manche Christen behaupten immer wieder so schön, das sagt mir schon mein Gefühl, dass das nicht richtig ist, das zu tun, was hier in Gottes Wort steht. Doch, liebe Geschwister, vielleicht könnt ihr mal den Abraham fragen, wenn wir alle im Himmel sind. Ich hoffe, dass eines Tages jeder dort sein wird und mit Abraham reden kann. Vielleicht könnt ihr mal den Abraham im Himmel fragen, wie er sich damals gefühlt hat, als er dem Isaak das Holz auf die Schultern gelegt hat und der Isaak jetzt mit dem eigenen Holz, mit dem er verbrannt werden sollte, auf den Berg Moria hinaufgehen sollte, zur Opferstätte. Isaak musste das Holz bis zum Opferplatz tragen. Wie der Herr Jesus das Kreuz auferlegt bekommen hatte, als er aus den Toren der Stadt Jerusalems hinausgehen musste, sollte das Kreuz selber tragen. Ihr könnt später mal den Abraham fragen, wie er sich persönlich gefühlt hat, als er seinen einzigen Sohn an den Händen und Füßen gebunden hat. Wie die Schächer, als sie den geliebten Sohn Gottes, den einzigen, aufs Kreuz schlugen, mit Nägeln angeheftet haben. Und ihr könnt später mal den Abraham fragen, wie er sich denn so gefühlt hat, als er das Feuer dann in der Hand hatte und das Holz aufgeschichtet hat. Und wie er sich dann gefühlt hat, als er seinen Sohn, seinen einzigen genommen hat und ihn auf den Brandopferaltar gelegt hat. Wie hat sich da Abraham gefühlt? Hat er ein gutes Gefühl gehabt? Ganz bestimmt nicht. Ich könnte später mal Abraham fragen. Prüfung aller Prüfungen. Und dann könnt ihr den Abraham fragen, wie er sich gefühlt hat, als er das Messer aus seiner Tasche zog. Auf diesen Sohn schaute und jetzt diesen Sohn schlachten sollte. Wie dem Herrn Jesus die Nägel im Kreuz durchgetrieben worden sind und sein Blut angefangen hat zu fließen. Der Sohn Gottes am Kreuz geschächtet worden ist. Sieh das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich Abraham gefühlt hat, als Isaak noch gefragt hat, woher sollen wir das Opfer nehmen? Und er musste dem Sohn noch sagen, der Herr wird sich schon ein Lämmlein suchen. Könnt ihr euch vorstellen, was Abraham durchgemacht hat? Wohl kann es niemand mehr nachfühlen als der ewige Vater. Der Vater im Himmel. Als er den geliebten und einzigen Sohn vom Himmel in die Erde eingehen ließ. Den einzig eingeborenen Sohn von den Schächern ans Kreuz schlagen ließ. Wie viel Schmerzen muss das dem himmlischen Vater bereitet haben? Und das hat er ja nur um einen Grund getan. Um für dich und für mich eine ewige Erlösung zu erwirken. O Abraham, welch eine große Vorschattung bist du zum himmlischen Vater, der seinen geliebten Sohn für uns alle dahingegeben hat. Kannst du das nachfühlen, was dies den Abraham gekostet hat? Und können wir es ein klein wenig nachfühlen, was es den himmlischen Vater gekostet hat, seinen Sohn für uns dahinzugeben? Kommen wir wieder zu Abraham. Könnt ihr euch vorstellen, was geschehen wäre, wenn Abraham nach seinen Gefühlen gehandelt hätte? Wenn er nach seinen guten Gefühlen und seinen persönlichen Vorstellungen gehandelt hätte? Liebe Geschwister, dann hätte er Isaak ganz bestimmt niemals nach Moria gebracht. Wenn er nur nach seinen guten Gefühlen und seinem Wohlfühlverhalten gehandelt hätte, hätte es niemals den Isaak nach Moria gebracht. Deshalb müssen wir uns an dieser Stelle unbedingt merken, Glaube und Gehorsam steht über jeglichen Gefühlen. Glaube und Gehorsam steht über jeglichen Gefühlen. Das mag nach außen hin kalt aussehen, ist aber innerlich ganz bestimmt keine Kälte. Abraham hat nicht nach Gefühlen gehandelt, sondern infolge seines Glaubens war er gehorsam. Wie sagt der Liederdichter Klingenberg, Glaube will nicht fühlen, will nicht vorerst schauen, Band des Zweifels wühlen, will aufs Wort vertrauen. Glaube sprengt die Ketten der Unmöglichkeit, Glaube nur kann retten dich vom Sündenleid. Glaube will nicht fühlen, will nicht vorerst schauen, Band des Zweifels wühlen, will aufs Wort vertrauen. Entgegengesetzt allen Gefühlen streckte Abraham seine Hand aus oder fasste das Messer und streckte seine Hand aus, seinen Sohn zu schlachten, wie es in Vers 10 heißt. Heißt es, dass Christen gefühlslose Menschen sein müssen, die überhaupt kein Gefühl haben dürfen? Gott hat doch auch uns auch Gefühle gegeben, ja sicherlich. Manches Mal ist es auch sehr schön, gute Gefühle zu haben. Doch der Gehorsam und der Glaube muss über den Gefühlen stehen. Glaube erwartet auch keine Erklärungen, sondern er stützt sich auf Gottes Verheißungen. Er stützt sich einfach, wenn ich sagen darf, blind auf Gottes Verheißungen. Herr, du hast gesagt, darum mache ich's. Und genau darin ist für Abraham die Prüfung aller Prüfungen bestanden. Denn in demselben Augenblick greift Gott ein und Gott kommt nicht zu spät. Er kommt niemals zu spät, auch nicht bei dir und bei mir. 1. Mose 22, Vers 11 und 12. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete und sprach, siehe, hier bin ich. Dann spricht der Engel, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Zieh das Schwert zurück, steck das Messer wieder ein. Die Prüfung aller Prüfungen. Kommen wir noch zu einem letzten Punkt. Gehorsam, eine Quelle des Segens. Gehorsam, eine Quelle des Segens. Abraham hat geglaubt. Abraham hat gehorcht. Und in Folge des Glaubens und des Gehorsams wurde er gesegnet. Weil er bereit war, seinen Sohn, seinen einzigen, den ihm Gott geschenkt hat, wieder an Gott abzugeben, hat er ihn wiederbekommen. Nicht umsonst sagt der Herr Jesus zu dir und zu mir, wer sein Leben findet oder wer es behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es finden. Menschlichen verstandesmäßig wiederum suspekt, aber so sind die Gesetze Gottes, die geistlichen Gesetze. Ja, noch mehr. Und der Engel des Herrn, den wir im Alten Testament auch als die zweite Person des lebendigen Gottes erkennen, der sich später in Jesus Christus selbst geoffenbart hat, der Engel des Herrn, rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel, Vers 15, und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan und deines einzigen Sohnes nicht verschont hast, will ich dich gewiss segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne im Himmel und wie den Sand am Rande des Meeres. Und dein Same soll die Tore seiner Feinde besitzen. Und in deinem Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Heute soll das Evangelium an alle Völker hinausgetragen werden. Bis an die Enden der Erde, das ist der Missionsbefehl. Hoffentlich sind wir daran beteiligt. Aber alle, die zum Glauben kommen, die werden einen Segen Abrahams erleben. Und wer geht noch aus dieser Segenslinie hervor? Es ist der Herr Jesus Christus, der aus dieser Linie hervorgeht. Und wenn er wiederkommen wird und sein tausendjähriges Königreich auf Erden aufrichten wird, dann werden alle, wirklich alle Völker komplett durch den Herrn Jesus gesegnet werden. Da geht diese Verheißung vollständig in Erfüllung. In deinem Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Das ist keine Floskel, die Gott hier weitergibt. Dazu stellt sich Gott nach wie vor und es wird sich erfüllen. Was hier zwei Männer, Abraham und Isaak, in aller Einsamkeit am Altar Gottes ausgestanden haben. Das scheint für die Welt so belanglos und so niederträchtig zu sein. Doch im Endeffekt bewirkt es den Segen über die ganze Welt. Nun, was lernen wir aus dieser Begebenheit, aus dieser Prüfung aller Prüfungen? Auch wir müssen aufpassen, dass wir die Gaben Gottes nicht über Gott stellen. Oder dass wir den Dienst für ihn höher stellen als die Beziehung zu ihm, die Herzensstellung zu ihm. Muss ich sagen, auch von meinem Dienst, manchmal ist man schon in Gefahr, eher die Beziehung zu Gott zurückzustellen und schauen, dass man allen Aufgaben hinterherkommt. Das ist nicht gut. Es darf nichts über ihm stehen. Als weiteres müssen wir sagen, sei bereit, das zu tun, was Gott von dir fordert. Schaue nicht auf Menschen, sondern auf Gott. Schaue nicht auf Begebenheiten, sondern schau auf Gottes Verheißungen. Gib dem Herrn das, was er von dir fordert. Zuerst das, was deinem Herz am nächsten ist. Sei bereit, auch für ihn das Liebste loszulassen. Koste es, was es wolle. Sei ein Abraham. Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Es lohnt sich, durch Zeiten der Prüfungen zu gehen und die Prüfungen wahrzunehmen. Worin der himmlische Vater zu dir und zu mir am Ende sagen kann, das hast du gut gemacht. Das wünsche ich für uns alle. Halte in Prüfungen daran fest, wenn Gott etwas befiehlt, dann kommt nur Gutes dabei heraus. Der Gehorsam ist eine Quelle des Segens. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen für dein Wort. Wir danken dir, Herr, für deine wunderbaren, großen, gewaltigen Verheißungen, die du uns gegeben hast in deinem Wort. Und wir möchten diesbezüglich auf unseren Glauben schauen und wir müssen es zugeben, dass wir immer wieder so kleingläubig sind. Und du, Herr Jesus, ermahnst auch deine Jünger, nicht kleingläubig zu sein, sondern wirklich im Glauben und im Gebet und im Wachen zu verharren. Und Herr, vergib uns, wo wir oft so schwach sind und unser Glauben oft so auf das Minimum zurückgeschraubt wird. Hilf uns, Herr, und wir möchten an dieser Stelle beten für jeden Einzelnen unter uns. Hilf uns, dass unser Glaube nicht aufhöre, sondern Herr, dass wir gestärkt werden, um mit dir weiterzugehen, an deiner Hand zu gehen. Herr, und dass wir uns wirklich unsere Herzen vor dir prüfen und auch bereit sind, alles für dich zu geben, was du von uns einforderst. Vielleicht gerade das, was uns im Herzen am nächsten ist. Wir möchten dir danken und preisen dich, Herr, dass du jeden von uns weiterbringen möchtest und möchten uns dir und deiner Gnade anbefehlen. Auch für die kommende Woche und, Herr, für die kommende Zeit. Wir preisen dich in deinem Namen, in dem Namen Jesu. Amen.